Ja, heute geht's um das Thema die Bibel als Navi für unser Leben. Es wird vielleicht heute mal wieder ein bisschen herausfordernd und ich möchte euch sagen, dass ich nicht als einer hier stehe, der das alles so toll macht oder dass ich das im Griff habe und euch das jetzt sagt, dass ihr das auch endlich mal in den Griff bekommt, sondern ich bin auch einer von euch, vergesst das bitte nicht. Also auch im Verlauf der Predigt. Irgendwie stimmt die Höhe noch nicht. Also. Ich habe Kompass fürs Leben mal wieder im Internet eingegeben. Ich finde es immer interessant, was da kommt. Als erstes kam bei Wikipedia eine Yoga-Seite. Und dort hieß es, der Kompass fürs Leben ist, sich Folgendes zu fragen. Magst du dich bei dem, was du so machst? Dies sei für kleine und große Entscheidungen im Leben der Richtungsgeber. Also hör auf deine innere Stimme und dann wirst du die Wahrheit erkennen. Die Antwort liegt also in uns selber. Das zweite, was ich fand, war etwas von Dreisat. Dort stand, ich lese das mal vor, Sinnstifter aller Art wollen unsere Aufmerksamkeit. Die Notwendigkeit, Orientierung und Richtung im Leben zu finden, ist und bleibt des Menschen größte Herausforderung und Chance. Die traditionellen Lotsen wie Kirche und weltanschauliche Heilsbringer verlieren zunehmend an Bedeutung. Der Mensch ist heute immer mehr auf sich selbst angewiesen, wenn es darum geht, die Leitlinien seines Denkens und Handelns zu bestimmen. Dabei spielen Lebenswelt, Erfahrung, Sprache und Werte eine wesentliche Rolle. Je breiter und fundierter unser Grundwissen über Welt und Menschen ist, desto größer sind unsere Chancen, eigenständige Standpunkte zu beziehen. Das war jetzt viel zusammengefasst. Also ein breites Wissen und Erfahrung, das ist ein Kompass fürs Leben, wird dort behauptet. Interessant ist, dass da nicht gesagt wird, es führt zu guten und richtigen Entscheidungen, sondern es führt zu eigenständigen Entscheidungen. Das ist das, wo es heute drum geht. Ich möchte etwas lesen aus 2. Timotheus, ab Kapitel 3, Vers 1 bis 5 erstmal und dann Vers 10 und 14 bis 17 noch. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und dann Vers 10. Also es schreibt ja Paulus an den Timotheus. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe und im standhaften Ausharren. Und dann noch ab Vers 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen und zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Soweit Gottes Wort. Die Bibel als Navi oder Kompass für unser Leben, früher war es der Kompass, heute ist der Navi, das soll das Thema sein, weil ich glaube, das absolut ins Zentrum zu stellen, ist heute wichtiger denn je. Man könnte natürlich sagen, warum heute wichtiger als früher, die Zeiten waren doch schon immer schlimm, aber es gibt heutzutage einen Wandel, der uns auch irgendwo, uns Christen, immer mehr vereinnahmt, wo wir wirklich von betroffen sind. Und jetzt wird's vielleicht ein bisschen trocken. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mitkommen. Die heutige Zeit nennt man Postmoderne. Wer hat das schon mal gehört? Kennt ihr das? Ah, das kennen so viele. Super. Genau. Wir leben in der postmodernen Zeit. Also das ist, Post heißt nach moderner Zeit. Und da muss man erstmal klären, ja, was war denn diese moderne Zeit? Und die moderne Zeit, die fing an mit der Aufklärung. Also man fing an, sich auf die Vernunft, auf den Menschen zu verlassen. Der Verstand wurde ins Zentrum gerückt. Es entstanden so Sachen wie der Marxismus, auch die Evolutionstheorie entstand dort in dieser Zeit. Aber man kämpfte eigentlich noch darum, die Wahrheit herauszufinden, also wirklich die Wahrheit. Gottes Wort wurde natürlich immer mehr in Klammern gesetzt. Das fing auch damals schon an. Heute leben wir in der postmodernen Zeit und das ist, man sagt, eine Epoche der radikalen Pluralität. Also, das erkläre ich noch ein bisschen. Das bedeutet, viele, viele Auffassungen können gleichwertig nebeneinander stehen. Du sagst das, okay, du das, und das ist okay so. Es ist so wie vor gar nicht so langer Zeit im Bundestag, da wurde ja beschlossen, dass Männer Männer heiraten dürfen und Frauen Frauen, dass das gleichwertig ist mit der Ehe. Ich glaube, Grüne, SPD und Linke haben zu 100% dafür gestimmt und die CDU, eigentlich ja auch christlich, hat auch mit einem Viertel dafür gestimmt. Und der Segen ist jetzt da von unserem Parlament dafür. Und die Evangelische Kirche Baden, die hat da schon lange zugestimmt oder die ist da schon länger dabei, wie viele andere Kirchen auch. Und ich glaube, das ist etwas, was so über die letzten 2000 Jahre eigentlich undenkbar war. Nicht, dass sowas nicht gegeben hat. Das hat es immer schon gegeben. Aber dass es so vom Parlament abgestimmt und abgesegnet wurde, das hat es noch nicht gegeben. Heute ist eben alles gleichwertig. Es ist alles gleichwertig. Das, was alt ist oder alt war, das kann neben dem, was neu ist, gleichwertig bestehen. Und kein heutiger Denker würde mehr sagen, das Christentum, das ist die Wahrheit oder der Marxismus, das ist die Wahrheit oder was auch immer, Buddhismus oder so. Sondern man sagt, das ist eine Wahrheit von vielen, das ist deine Wahrheit. Es soll alles irgendwo nebeneinander stehen, Wahrheit wird subjektiv. Also der eine sagt 5 und 5, das ist 11, der andere sagt, das ist 13, der andere sagt, das ist 3 und man sagt, das ist okay, das können wir mal so stehen lassen. Ja, alles nicht die Wahrheit, ne? Also in Mathematik, wer noch in die Schule geht, sind gar nicht so viele Schüler, aber wir wissen das alle, in Mathe ist das alles noch gleich geblieben. Da ist es noch klar, 5 und 5 ist 10 normalerweise, also ich hoffe. Aber in allen moralischen und sittlichen Fragen ist das, was ich eben erzählt habe, unsere heutige Praxis. Was ist die Folge davon? Eine absolute postmoderne Toleranz. Also ich hoffe, ihr kommt noch ein bisschen mit. Es ist wichtig, dass man da einfach mal so ein bisschen hintersteigt so in unsere Gesellschaft. Ich möchte da zum Beispiel erzählen, was ein Prediger gebracht hat. Ich fand es interessant. Er hat erzählt von einem Mädel, das nach Hause kommt und sagt, ja, mein Freund kommt nächste Woche. Und dann sagt die Mutter, ja, super, will er auch übernachten? Ja, ja. Und dann sagt sie, ja, dann werde ich ihm das Zimmer von deinem Bruder herrichten. Ist doch schön, dann kann er ja bei uns schlafen. Und dann sagt die Tochter, ja, weißt du, also wir wohnen schon lange zusammen. Der schläft bei mir im Zimmer. Und dann sagt die Mutter, ja, also sie ist erstmal entsetzt. Und dann sagt die Tochter, ich weiß ja, dass ihr da nicht hintersteht, aber ich finde es sogar gut, dass ihr nicht dahinter steht, dass ihr so konservative Werte habt. Aber ich denke eben anders. Ich denke anders. Ich und mein Freund, wir denken anders und auch die Gemeinde, wo wir hingehen, da wird anders darüber gedacht. Und der Vater sagt so, ja, hallo, das ist doch egal, wie die Leute darüber denken, ist doch wichtig, wie die Bibel darüber denkt, wie Jesus darüber denkt. Und jetzt sagt die Tochter wieder, oh Papa, ich weiß ja, dass du so viel in deiner Bibel immer liest und so dogmatisch bist und so die Lehre betonst und du hast das ja auch immer alles so schön erklärt. Aber man denkt heute einfach anders darüber. Weißt du, die Bibel, die kann man auch, muss man im Licht der heutigen Zeit irgendwo interpretieren und auslegen. Versteh doch ich, akzeptiere, wie du darüber denkst, aber dann akzeptier doch auch mich, wie ich darüber denke und wie ich das für mich auslege. So können wir doch alle miteinander irgendwo in Liebe zusammenleben. Denn denk dran, die Lehre trennt uns, die Liebe eint aber. Mein Vater sagt ja, was ist das denn für eine Liebe? Und damit ist das Gespräch dann zu Ende. Aber genau das ist eigentlich postmoderne Toleranz. Das ist unsere Gesellschaft. Früher sagt man, das ist falsch und das ist richtig. Das ist heute ein bisschen schwierig. Das soll es nicht mehr geben. Ja, die absolute Wahrheit wird abgeschafft. Was bleibt? Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und da können wir uns doch alle schön drin umarmen. Das ist doch ganz nett. Der Mensch strukturiert sich also seine eigene Wahrheit. Nicht mehr diese hier, ne? Diese alte. Genau. Wenn man ein bisschen die Medien verfolgt, kann man sehen, dass das auf jeden Fall gängige Praxis ist, wenn man wirklich die Augen aufmacht. Unsere Kinder werden auf jeden Fall von klein auf genau so geprägt. Und ich muss sagen, ich bin auch schon absolut ein Kind der Zeit und bin auch in ganz vielen Punkten, wenn ich mich so reflektiere, auch so geprägt. Ja, was glaubt ihr, was passieren würde, wenn zum Beispiel ein christlicher Lehrer in eine Schule geht, in eine säkuläre Schule und sagt, Das biblische Familienmodell, das ist die Wahrheit, das ist das einzige Modell. Was würde mit ihm passieren? Ich denke, ja, Elternabend, und ich denke, er wäre ganz schnell vom Rektor und dürfte diese Aussage nicht nochmal wiederholen, oder er würde sogar entlassen. Da merkt man mal, wie wir gar nicht mehr so viel Freiheit haben in manchen Dingen, wie wir es vielleicht meinen, ne? Die Frage ist, wie gehen wir Christen damit um? Das ist die große Frage. Sollen wir uns anpassen? Ich würde sagen, nein. Aber sind wir bereit, so wie Paulus es an Timotheus schreibt, auch Leiden in Kauf zu nehmen? In 1 Vers 8 schreibt er das, in 2 Timotheus 1 Vers 8. Ich hoffe ja. Aber wenn ich an so manche christliche Zeitschrift denke oder an so manchen christlichen Verlag, dann sehe ich irgendwie in unserer Christenheit einen ganz anderen Trend. Dann sehe ich das nicht so. Leiden in Kauf nehmen und die Wahrheit hochhalten. Und genau deswegen brauchen wir etwas, was uns in einer Zeit, wo alles relativ ist, den Weg weist. Und das finden wir allein in diesem Buch. Allein darin. Die meisten haben ja heute ein Navi im Auto. Das Navi ist so von oben Satellit gesteuert. Der Satellit führt einen auf jeden Fall immer ans Ziel. Und genauso Navi ist eigentlich die Bibel. Von oben gesteuert, von oben eingegeben durch den Heiligen Geist. Und wir müssen nur drauf hören, dann kommen wir ans Ziel. Eigentlich könnte ich damit aufhören mit der Predigt. Und das ist es eigentlich. Mehr habe ich euch eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, aber ich setze mich dann noch nicht. Sonst, genau. Aber wenn es zu lang wird, langweilig wird, dann sagt mir einfach, dann setze ich mich. Weil wenn ihr euch das merkt, dann ist es schon gut. Und das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Und doch muss ich mich selber auch immer wieder daran erinnern. Jetzt mal zu unserem Text. In der Zeit von Timotheus hat man absolut verstanden, was der Paulus geschrieben hat. Im Mittelalter hat man es verstanden, was dort stand. Und heute versteht man es eigentlich auch, was dort steht. Die Bibel ist nämlich unabhängig von der Zeit, Strömung, Gesellschaft und politischem Geschehen. Komplett unabhängig davon. Sie ist dem übergeordnet, genauso wie Gott uns, der Gesellschaft, auch dieser Erde übergeordnet ist. Wir finden über die letzte Zeit ziemlich viel in Gottes Wort und es ist echt erstaunlich immer wieder, wie treffend das beschrieben wird. Und ich möchte mich bei dieser Auslegung von den Versen, die ich gelesen habe, das sind ja ziemlich viele, ein bisschen beschränken auf Verse, wo es um das Thema Lieben oder Liebhaben geht. Da stand ja in 2. Timotheus 3, Vers 2, die Menschen werden sich selbst lieben, sie werden Egoisten sein. Also ich will das Leben, was mir gefällt, was sich für mich gut anfühlt, was einfach schön ist so für mich, das will ich leben. Tu das, was dir gut tut. Aber wie nannte sich Paulus, Jakobus und Petrus? Weiß es einer? Wie nannten die sich? Sklaven oder Knechte, genau, Knechte des Herrn. Was für ein Gegensatz, oder? Aber wir sind Kinder unserer Zeit, ich auch. Dann stand dort, geldgierig oder geldliebend werden sie sein. Anstatt Gott zu lieben und ihm zu vertrauen, liebt man sein Bankkonto, den Wohlstand, diesen Kapitalismus, in dem wir leben, dieses System. Wir leben voll drin und wir können uns davon auch nicht ganz distanzieren. Aber die Frage ist, ob unser Herz dran hängt. Oder Vers 3, lieblos ohne natürliche Liebe. Hiermit ist die Liebe innerhalb der Familie oder die Liebe von den Eltern zu den Kindern gemeint. Und wie viel Streit gibt es heute in den Familien? Wie viele Ehen werden geschieden? Wie viele kaputte Kinder gibt es, die ja den Streit der Eltern dann so miterlebt haben? Wie viel Trennung, Schmerz, Verletzung geschieht gerade an dem Ort, wo eigentlich Geborgenheit herrschen muss, in einer kaputten Welt? Ellbogenmentalität, ne? Das kriegen wir mit, so in der Schule, man muss sich durchsetzen, anstatt einander zu dienen. Am Ende von Vers 3, dem guten Feind, das Gute nicht liebend. Ja, wie ist es heute? Die Frage ist ja, was ist denn überhaupt noch das Gute? Was ist denn das Gute? Das ist gar nicht mehr so leicht zu sagen. Was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Und wir müssen es ja stehen lassen. Deswegen, oh, was ist das? Mir ist so eine Beispielgeschichte eingefallen, wo ein Hund, das war, ich glaube, Anfang des Jahres oder im Frühjahr irgendwann, hat seine zwei Härchen totgebissen. Kann sich da einer dran erinnern? Das ging so durch die Medien. Und dann gab es einen Riesenprotest. Der Hund darf nicht eingeschläfert werden, weil das arme Tier, das kann doch gar nichts dafür. Der muss jetzt am besten in eine Anstalt für auffällig gewordene Hunde kommen und dort Vollunterhalt bekommen oder weiß nicht was, immer jeden Tag mehr gestreichelt werden, weil eigentlich ist der ja gut, Tiere sind doch gut. Was für eine Verirrung. So ein Tier, was seine zwei Herrchen umgebracht hat, das wird es auch wieder tun, wenn es die Gelegenheit bekommt. Der Täter wird heute zum Opfer und das Opfer zum Täter. Und da gibt es ganz viele Beispiele für. Ich weiß nicht, die Geschichte mit dieser Leibwächter Bin Ladens, der ausgeflogen wurde und jetzt doch wieder. Also für mich ist das genau das Gleiche. Der Täter wird zum Opfer und das Opfer zum Täter. Verfolgt mal die Nachrichten anhand dieses Satzes, das ist interessant. Was gut und richtig ist, da ist man sich heutzutage, da gibt es viel Interpretationsspielraum. Kommen wir zum Ende von Vers 4. Die Menschen werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist so ein Thema. Die Bequemlichkeit, die ist immer irgendwo angenehmer. Lebensqualität. Die geistlichen Dinge, die sind oft ein bisschen mühsamer. Und wenn man in unsere christliche Jugendkultur schaut, ich habe ja so ein bisschen als so Teamkreisarbeit gemacht und ich kenne das ein bisschen, da geht es auch vielfach eher um Party und Event und solche Dinge. Anstatt, ja, man könnte mal einladen, komm, wir lesen ein Wochenende den Jesaja-Brief durch. Boah, voll cool. Da treffen wir uns zum Lesen und Studieren und denken drüber nach, was das für unser Leben bedeutet. Ja, wer wird denn da noch kommen? Ich finde es interessant, wo ich eingeladen habe, das Jahresfest von der DEPM, Sephora Nelson. Warum ist sie damit drauf? Weil da sonst keiner hinkommt. Keiner hat mehr Bock auf Mission. Das ist eigentlich total traurig. Deswegen überlegen die sich das. Deswegen ist dann Professor Dr. Gekkele, ein toller Mann, deswegen müssen wir da hin. Das ist nicht richtig. Ohne eine Top-Band, flippige Moderatoren, Licht, Nebel, Beschallung und sowas, da läuft nichts mehr, da kommen die Leute nicht. Die Leute wollen was erleben, dann gehen sie emotional stimuliert wieder nach Hause. Aber ist das, worum es geht? Bin mir nicht so sicher. Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Jetzt mag mancher vielleicht einwenden, bei solchen Veranstaltungen, ja, aber da geht's doch dann um Gott. Gott wird doch da gefeiert. Aber die eigentliche Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist dann, ob Gott das überhaupt so will. Fragen wir uns das eigentlich? Wir wollen das eigentlich eher so. Hinterfragen wir heute eigentlich noch völlig etablierte Dinge, die so wir als Christen so machen, die völlig normal sind? Hinterfragen wir das noch? Jetzt könnte der ein oder andere denken, ja, der Benjamin, der ist eh immer so ein Strenger und so. Und mir wird das langsam auch ein bisschen zu eng. Das ist irgendwie so ein bisschen Richtung Fundamentalismus. Das schmeckt so ein bisschen so unangenehm. Aber interessant ist, wenn man schaut, woher kommt eigentlich das Wort Fundamentalist? Vom Fundament, einem Grund. Also es ist total interessant, wenn man sich einfach mal so Sachen mal hinterfragt, auch, ja, was ist das? In 1. Korinther 3, Vers 11 steht, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das hat nichts mit islamistischem Fundamentalismus zu tun oder mit irgendwelchen krankhaften Dingen. Christlicher Fundamentalismus nimmt nicht das Schwert, das wissen wir alle. Es hat die Kraft der Liebe, die Kraft des Heiligen Geistes, die immer schon absolut im Gegensatz zum Zeitgeist gestanden hat. Es war immer so, muss man nur die Kirchengeschichte angucken. Schaut euch einen John Wycliffe an oder Petrus Valdez, die Valdenser, ich weiß nicht, wer es kennt, Jan Hus, Menno Simons, Luther oder auch so ein Pastor Wilhelm Busch, der gesagt hat, nein, ich halte das Wort hoch. Sie sagten alle oder sie einte eigentlich eins, so wie Josef in der Versuchung, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Das einte diese Leute. Lieber wollte Josef alles verlieren, als Gott zu verlieren. Lieber 100-mal Menschen missfallen, als einmal Gott missfallen. Prägt das unser Denken? Also meins oft leider nicht. Aber ich wünsche mir das. Das Vergnügen, den einfachen Weg mehr lieben als Gott, das ist ein Zeichen der Endzeit, wie Paulus es beschreibt. Dann steht da in Vers 5, ja, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Heute sagt man ja nicht, das Christentum sei schlecht. Nächstenliebe ist eine super Sache. Ich muss gerade was trinken. Heute Morgen zu wenig getrunken. Das Einsetzen für Entrechtete, ausgegrenzte, super, Klimaschutz, das ist das ökumenische Thema übrigens, falls ihr das mal, das ist ganz interessant, das führt uns alle zusammen. All die sozialen Werke, Projekte, super ist das. Die Bergpredigt, auch ganz schön, das ist alles schön, das kann man alles stehen lassen. Natürlich, dass in der Bergpredigt steht, glücklich sind die reinen Herzen sind, muss man eine Klammer drum machen, eine eckige und noch eine Runde und noch eine am besten. Das sind solche, die den Schein, den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, aber deren Kraft, die Kraft, die da drin liegt, verneinen. Das sind keine wirklichen Christen. Sie wirken wie Christen, sie verhalten sich so, sie haben vielleicht sogar dieses Vokabular, aber sie verleugnen die Kraft. Wir dürfen nie vergessen, dass der brüllende Löwe, der Teufel, nicht irgendwie Winterschlaf macht oder so. Überhaupt nicht, im Gegensatz. Der sucht nach Beute und die findet er. Und er kommt als verkleidet, als Engel des Lichts. Das sieht so nett aus alles. Der macht das so schön. Der ist so geübt da drin. Er wird mit vielen schön klingenden Bibelstellen kommen. Bestimmt habe ich schon mal gesagt, 95% alles richtig, aber 5% stimmen nicht. Aber das macht was mit uns. Ganz unbemerkt, schleichend kommt es. Und doch, das von vielen Seiten angegriffene Wort Gottes, dieses hier, das verändert Menschen, immer noch. Früher, damals, heute, immer noch das Gleiche. In Apostelgeschichte 10 liest man, während Petrus noch das Wort redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, durch das Wort Gottes. Da steht nicht, und ich provoziere jetzt mal ganz bewusst, der Heilige Geist fiel bei einem Hillsong-Konzert auf die Menschen, die sich der Stimulierung ihrer Sinne hingegeben hatten. Hört's euch einfach mal an, ich sag's mal ganz bewusst. Das ist heute ein bisschen, ist es angekommen. Da war ein Cornelius. Und der Cornelius, der rang um den rechten Glauben. Der war ein gerechter und frommer Mann. Aber er hatte keine Ahnung von Jesu Werk, was der getan hatte. Und Petrus ist hingegangen, hat ihm das Evangelium erklärt. Und daraufhin, nachdem er geglaubt hat, daraufhin fiel der Heilige Geist auf ihn. Das war keine Geistestaufe, irgendwas Abgefahrenes. Jeder Christ, der den Glauben annimmt, der im Glauben Jesus annimmt, bekommt den Heiligen Geist. Wort Gottes ist lebendig. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Der Geist Gottes und Wort Gottes, das ist eins, das ist das Gleiche. Jakobus schreibt es in 1 Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Ja, es geht genau um dieses Wort, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die das hören und darauf hören und dem glauben und dem vertrauen, die bekehren sich. Und nichts kann das ersetzen, nichts, gar nichts. Anderes, es gibt viel Menschenwerk, aber nichts kann das ersetzen. Alles andere ist auch Verleugnung der Kraft, die darin liegt. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ja, dann steht hier von Leuten, das habe ich gar nicht gelesen eben, aber egal. Ihr kennt das ja, ihr kennt ja den Timotheusbrief, die in ihrer Gesinnung völlig verdorben und untüchtig sind, zu glauben, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist auch so ein bisschen Trend. Also nicht festlegen, alles so ein bisschen mal dahin gehen, mal dahin, wo was los ist, da geht man hin, wo Action ist und toller Prediger ist. Nie einen festen Standpunkt, wie so ein Wendehals. Ich glaube, es gibt einen Vogel, der heißt Wendehals, oder? Der kann wahrscheinlich gut seinen Hals wenden. Daher kommt das. Und das machen wir Menschen auch. Man hat Jesus Christus aus den Augen verloren und schaut auf Menschen. Auf Dinge, ja, die einen irgendwie, die sich gut anfühlen. Auf Menschenmeinung. Man rennt Menschentaten hinterher. Wie können wir überleben in einer solchen postmodernen Zeit? Dazu lesen wir dann bei Timotheus, von solchen wende dich ab. Heieiei. Dabei geht's zuallererst mal nicht um alle Menschen. Wir haben einen Riesenauftrag. Ich habe bei meiner letzten Predigt das noch gesagt. Gott möchte, dass niemand verloren geht, möchte alle Menschen retten. Wir sollen hingehen und das sollen wir auch. Aber hier geht's um Leute, die behaupten, Christen zu sein, es aber nicht wirklich sind. Die sich zwar so verhalten, aber die sich genauso verhalten, wie ich eben beschrieben habe. abwenden, das ist unter anderem natürlich das Thema Gemeindezucht. Das kann man eine eigene Predigt drüber machen. Das ist Matthäus 18 und 1. Korinther 5. Aber es geht hier nicht nur um diese Gemeindezucht, sondern es geht auch um persönliche Abgrenzung von gewissen Dingen. Was zum Beispiel mit herausragenden Persönlichkeiten, Autoren in der christlichen Szene? Ich sage ja, es wird heute ein bisschen anstrengend, aber ich muss das einfach mal sagen, weil mir das immer so oft durch den Kopf geht. Müsste man sich dahingehend nicht auch mal Gedanken machen, ob es das ist, das, was Jesus will? Ist es das? Vielleicht ist das auch nur das, was die Verlage toll finden und deswegen bringen, weil man damit gut Geld machen kann. Weil das heute halt in ist, was heute gelesen wird. Es ist richtig, dass wir uns alle beim geringsten gemeinsamen Nenner treffen, in der Mitte. Was zum Beispiel mit dem Johannes Hartl? Ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Das ist meine Meinung dazu. Meiner Meinung nach ist er ein Brückenbauer zur katholischen Kirche. Er ist in der evangelikalen Szene mittlerweile ein Star, ein gefragter Redner. Der ist in Wiedenest aufgetreten. Aber ja, ich meine, es liegt doch nahe, der hat die gleichen Moralvorstellungen wie wir. Ich hatte bei IKEA auch einen katholischen Arbeitskollegen und wir waren uns so eins in vielen Themen. Aber es gibt Dinge, die trennen uns. Dieser Johannes Hartl redet begeistert über Jesus und das Gebet. Er hat ein super Buch darüber geschrieben scheinbar, ich habe es gar nicht gelesen. Er kommt ultra nett daher und er macht so tollen Lobpreis. Aber all das ist nur ein Teil dessen, was er eigentlich vertritt. Das ist das Problem. Er schrieb zum Beispiel in einem Facebook-Post über Maria Empfängnis, so das Hochfest in der katholischen Kirche, dass Maria sündlos war, stünde zwar nicht in der Bibel, aber Gott habe durch den Heiligen Geist den Papst geführt, dass er diese Wahrheit erkannte. Ja, liebe Freunde, das ist reine katholische Lehre. Natürlich vertritt er das. Er ist katholischer Theologe. Was sagt die Bibel dazu in Römer 3, Vers 23? So muss man solche Dinge beurteilen. Meine Bibel ist zu neu, das ist dann schwierig zu blättern. Lieber nehme ich meine alte mit. 3, Vers 23, dort steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Auch Maria. Damit ist die Sache klar. Ja, aber wir müssen doch unsere Kräfte bündeln. Wie sieht das denn aus? So dieser ganze verstrittene Haufen von Evangelikalen und Evangelischen, Katholischen. Wir glauben doch alle an den gleichen Gott, oder? Wie lange sollen wir denn noch gegen die Kirche protestieren als Protestanten? Der Geist eint uns doch alle. Die Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche, Charismatiker, da gibt's viel Einigkeit mittlerweile. Der Protest ist vorbei, hat Kenneth Copeland gesagt. Der ist vorbei. Und ich verkündige euch das jetzt als eine super Sache. In USA laufen Sachen, informiert euch da mal, das ist total krass. Also, das ist echt schwierig, wenn man sich damit beschäftigt, da wird man wirklich traurig. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Das ist ein schmaler Weg, aber er führt in die absolute Freiheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Schmaler Weg hört sich so schlimm an. Das Wort Absonderung ist heute ein Reizwort geworden. Obwohl, eigentlich wird es überhaupt nicht mehr verwendet, oder? Absonderung. Alle eins. Komm her in meine Arme. Aber wir als Kinder Gottes, wir sind Heilige. Das sagt die Bibel nun mal so. Also, mir fällt es auch schwer, mich so zu bezeichnen, aber wir sind Heilige. Wenn du Gottes Kind bist, bist du ein Heiliger. Aus Gottes Augen. Was sind Heilige? Das sind die Herausgerufenen und Abgesonderten von den anderen. Interessant. Wendet euch ab von solchen, heißt es hier im Timotheusbrief. Von wem, das müssen wir eben anhand des Wortes Gottes prüfen und nicht anhand von meinen Gefühlen, von der Mehrheitsmeinung oder von dem, was gerade so in ist und einfach so gemacht wird. In 2. Timotheus 2, Vers 19 steht, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Und das wird hier im Text nur nochmal dem Timotheus gesagt. Es ist ähnlich wie Jahrhunderte davor bei Jeremia. Das schlage ich mal auf. Jeremia Kapitel 1, Vers 17. Da hat Gott zu Jeremia gesagt, und das sagt er auch uns, du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Sei nicht verzagt vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen verzagt mache. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen. Und dann hört der Text nicht auf. Aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Was für schöne Zusagen wir haben in der Bibel. Warum werden wir nicht überwunden? Weil Gott mit uns ist, wenn wir sein Wort hochhalten. Wir brauchen keine Angst haben, brauchen uns nicht zu schämen dafür. Es ist nichts Peinliches. Es ist das Ehrenhafteste, was man machen kann. Dann steht in Vers 10, du aber bist mir nachgefolgt. Dieses Nachgefolgt, das kann man auch gleich übersetzen mit erkennen. Es bedeutet, dass man das, was man erkannt hat, auch umsetzt. Das ist Nachfolge. Also bevor ich sage, ja, ich folge Jesus, ich möchte Jesus nachfolgen, muss ich auch erstmal erkennen und wissen, was er überhaupt will, was das überhaupt heißt, ihm nachzufolgen. Ich kann das nicht einfach selber interpretieren. Ja, Nachfolge Jesu heißt jetzt auch ein revolutionärer Mensch wie Jesus zu sein oder auch ein so liebevoller Mensch wie Jesus. Nein, immer das ganze Paket. Und das steht hier drin. Das ist ganz wichtig. Ja, die Bibel muss unser Navi werden. Ich verlasse mich ziemlich blind auf unser Navi. Ich habe ja viele Sachen, wo ich rumfahre, an Ort, wo ich noch nie war. Ich gebe den Namen ein und dann fährt mich das Navi einfach dahin. Also ich fahre dem Navi hinterher so rum. Und es klappt einfach. Das ist eigentlich gar nicht so ein Ding. Und ich finde das super. Und es ist so ein gutes Beispiel dafür. Ich vertraue diesem Navi blind. Und das müssen wir auch mit der Bibel tun. Dürfen blind Gottes Wort vertrauen. So kommen wir zu 100% ans Ziel. So werden wir immer auf der richtigen Strecke unterwegs sein. Und wenn wir mal daneben treten oder völlig eine Kurve abbiegen, die sowas von daneben ist, wird uns Gottes Wort auf jeden Fall wieder auf die richtige Spur bringen. Und wenn wir es nicht mehr lesen und schon so weit ab sind, dass wir da schon ein paar Bretter vorgenagelt haben, dann werden unsere Brüder und Schwestern uns durch dieses Wort wieder auf den richtigen Weg bringen. Das funktioniert so. Dummheit, Naivität, da muss man ein bisschen mehr Spielraum haben. Schreien da direkt manche. Oder geht's? Ich hoffe, dass es hier keiner das so sagen würde, aber ich weiß, dass es vielfach so ist. Und auch mir fällt es manchmal schwer, einfach nur so zu vertrauen. Ich will doch, ne? Das ist menschlich. Letztendlich gibt's doch viele mehr Wege, die zum Ziel führen. Wir denken vielleicht auch oft, na wir sind eigentlich nicht so, wir haben eigentlich den rechten Glauben, wir sind ja gute Baptisten und so. Da läuft das nur alles sauber, oder? Aber unbemerkt und aus Unwissenheit oder vielleicht auch aus Gleichgültigkeit, vielleicht auch, weil wir so viel beschäftigt sind, lassen wir manches vielleicht dann doch ganz postmodern nebeneinander stehen. Und so kommt es, dass bei vielen Dingen, wo man heute viele Wege nebeneinander akzeptiert, gar nicht mehr das im Zentrum steht, wie Gott es haben will, sondern wie wir das so denken oder wie wir es fühlen oder wie wir meinen, dass es richtig ist. Und das ist gefährlich. Im Text hier steht, dass Timotheus nicht nur der Lehre nachgefolgt ist, sondern auch der Lebensführung der Apostel. Wen ahmen wir eigentlich nach? Jesus, die Apostel, die ersten Christen oder die Welt, die böse Welt? Ja, also ich ist immer so ein Ausdruck, die Welt, ne? Aber tun wir unsere Umgebung irgendwo nachahmen oder Jesus? Das ist die große Frage. Die Welt hat uns nichts zu bieten, gar nichts mit Bestand. Der Timotheus, der hatte den Paulus erlebt. Und hätten wir den Paulus erlebt, oh, das wäre doch so schön gewesen, oder? Hätten wir Jesus erlebt. Aber wir haben alles aufgeschrieben dazu, was wichtig ist, was sie gesagt und getan haben. Die haben erlebt, wie Paulus das lebte, was er auch gelehrt hat. Das wünsche ich mir so sehr. Mein Kampf ist immer, wenn ich hier vor euch stehe, eigentlich, du kannst da dich nicht hinstellen, weil das Niveau von dem, was du sagst, ist so viel höher, so viel abgehoben von dem, was du eigentlich lebst. Und da will ich am liebsten überhaupt gar nicht mehr mich hier hinstellen. Und doch, muss man es halt machen. Ne? Deswegen, ich sitze auch so wie ihr dort. Wie schön ist es, wenn man wie ein Timotheus Väter und Mütter im Glauben habt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch gesagt. Die wir nachahmen können. Wo wir sehen können, die praktizieren das. Und dass wir sehen können, ah, so wird das lebendig. So geht das also. Paulus sagt zu Timotheus in Vers 14, bleibe in dem, was du gelernt hast. Der Timotheus hatte eine Oma und eine Mutter, die waren gläubig und die haben ihm das alles beigebracht. Und es ist eine Riesenaufgabe an uns Eltern, die hört nie auf, selbst wenn die Kinder groß sind. Einfach das weiterzugeben. Wenn in Titus 2 zum Beispiel steht, das mag ich irgendwie, also nicht nur den Teil, ich fange mal bei den Frauen an. Die alten Frauen sollen die Jungen lehren, besonnen, keusch, häuslich, gütig zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Dann mag ich es in die Blicke der Leute zu schauen. Wer grinst jetzt? Unterzuordnen, keusch und das hört sich alles so weltfremd an, oder? Das ist doch die damalige Kultur gewesen, oder? Nein, nein. Das ist Wort Gottes. Es steht über unserer Zeit. Ist dem übergeordnet. Und es steht auch konträr dagegen. Und es steht dort nicht, um uns zu ärgern, sondern es steht dort, um uns Orientierung zu geben, weil Gott eigentlich weiß, was gut für uns ist. Da heißt es auch, die Männer sollen besonnen, ehrbar, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, Vorbilder guter Werke, in der Lehre unverfälscht, mit würdigem Ernst und Unverderbtheit unterwegs sein, mit gesunder, untadeliger Rede. Meine Güte, was für Männer, oder? Ja, das wünschen wir uns alle. Heute sollen Männer eigentlich nur so kleine verweichlichte Trottel sein, oder? Den Eindruck erwecken zumindest die Medien, also Filme, Werbung, Männer sind, also es ist unmöglich eigentlich, wenn man sich das anguckt. Die Frauen, die sind die Heldin. In den Kinderbüchern, die ich meinem Sohn im Elia vorlese, sind immer Frauen auf Treckern und Müllwagen und sowas. Das ist schon Manipulation. Natürlich können Frauen das und die mögen das auch manchmal, aber das ist auch nicht das, worum es geht. Aber Frauen sind immer die Heldinnen und die Männer, die trotteln da so hinterher. Die Männer sind die verpeilten, lächerlichen Deppen. Ja, ist kein Wunder, dass wir so sind. Wir sind so geprägt. Nicht würdig, ehrbar, sondern teilnahmslose, unwürdige Opfer der eigenen Triebe und der eigenen Dummheit. Aber wir sollen besonnen, ehrbar, würdig, ernst zu nehmen unterwegs sein, als Vorbilder im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, mit guten Werken. Und wir sollen uns um die rechte Lehre bemühen. Die Wahrheit also, diese Wahrheit, konserviert, also gut, unverderbt, konserviert, interessant, konservativ hochhalten. Boah, konservativ, wieder so ein schreckliches Wort, oder? Wir wollen doch nicht konservativ sein. Aber das heißt das, unverderbt, konserviert. Warum? Warum denn überhaupt? Nicht damit wir gut dastehen, sondern damit Gott gut dasteht. Darum soll es gehen. Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Damit die Gegner beschämt werden, wenn sie etwas gegen uns suchen. Weil sie nichts Schlechtes über uns sagen können. Und damit wir der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Jetzt steht hier noch in Vers 14, was dir zur Gewissheit geworden ist, wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Der Timotheus war kein Fähnchen im Wind. So, ich mal dahin geweht und dahin geweht. Der hat sich echt mit der Bibel auseinandergesetzt. Und er wusste, wovon er redet. Und er hat sich um die Wahrheit bemüht. Er hatte alles aufgesogen, was er von den Aposteln gehört hatte. Und heute meinen, und damit schließe ich mich jetzt ein, wir Jüngeren, dass wir ganz schön kritisch sind. Aber eigentlich, das sage ich jetzt über mich, ihr könnt es ja mal selber prüfen, ob ihr da mit dazugehört, bin ich immer nur kritisch gegenüber dem gewesen, was konservativ ist. Dem, was meine Eltern wollten, dem, was mein Opa von mir wollte, dem, was diese alte konservative Gemeinde wollte von mir, dem war ich kritisch gegenüber. Aber kritisch und selbstständig sind wir nur in dem Bereich. Es ist aber nötig, dass wir auch kritisch sind gegenüber allem, was heute gemacht wird. Was heute so in ist, was heute normal ist, dem heutigen Zeitgeist gegenüber. Und das funktioniert nicht, indem ich einfach durch Intelligenz das irgendwie toll beurteilen kann, sondern es funktioniert dadurch, dass ich in der Bibel einfach nachschaue und die Sachen überprüfe. Was gängige Praxis ist. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, und warum das alles? Warum die Bibel jetzt immer? Das ist doch meine Güte. Bibel, 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 Bibel. Wie oft hast du es jetzt gesagt und die Bibel so hochgehalten über dein kleines Pult? Das steht jetzt in Vers 16. Warum? Paulus sagt, alle Schrift, Gottes Geist sagt, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, es ist durch menschliche Kommunikationskanäle übermittelt worden, aber es kommt von Gott, von unserem Vater im Himmel. Es kommt von Gott. Und das ist was Besonderes. Das macht den Unterschied zu jedem anderen religiösen Buch. Und deswegen steht dann auch in Vers 16, diese Schriften sind zur Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und Erziehung. Warum? Damit ich und du ganz zubereitet sind, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel reicht. Da steht alles drin, was wir brauchen. Damit wir erwachsen werden. Völlig überzeugt sind, zu jedem guten Werk in der Lage. Damit wir wissen, wo es lang geht. Damit wir wissen, wie man die Sachen beurteilt. Damit wir wissen, was Gottes Wille ist. Die ganzen Maßstäbe, von denen wir geprägt sind, die müssen wir anhand von Gottes Wort überprüfen. Und dann steht in Kapitel 4, was die Hanna vorgelesen hatte, da steht, ja, es wird eine schwere Zeit kommen. Eine schwere Zeit. Und wie sollte Timotheus darauf reagieren? Wer hat aufgepasst? Und somit auch wir. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, sei gelegen oder ungelegen. Wir sollen natürlich nicht alle dauerpredigend jetzt hier rumlaufen irgendwie. Das macht auch keinen Sinn. Aber wir sollen zu Gottes Wort stehen und es hochhalten. Das ist so wichtig. Ob es nun in die Situation passt oder nicht, steht hier. Ob mein Gegenüber dadurch nun peinlich berührt wird oder nicht. Ob dadurch ökumenische Gefühle verletzt werden oder nicht. Denn weiter unten lesen wir, sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Ah, schwierig. Was bedeutet das? Gesunde Lehre. Im Griechischen steht dann das Wort Hygiene da. Hygiene kennen wir alle, oder? Wir sind ja besessen von Hygiene heutzutage. Zwar in der Zeit, wo man diese weißen Perücken trug, glaube ich mal anders. Da hat man sich nicht gewaschen, oder? Da hat man sich nur so eingepudert. Das war die damalige Hygiene. Auch Augenwischerei alles. Vielleicht ist das in der Christenheit heutzutage auch so mit der Hygiene. Normal ist es so, dass wir uns sehr darum bemühen, wirklich alles hygienisch zu halten. Mindestens zweimal am Tag Zähne putzen, Kleider wechseln und so weiter. Duschen. Aber wenn es um Gottes Willen geht, wie sieht's da mit der Hygiene aus? Mit der hygienischen Lehre? Die gesunde Lehre, die will man nicht hören, die erträgt man nicht. Stattdessen sucht man sich seine eigenen Lehrer, sodass es so schön in den Ohren kitzelt. Ja, das ist wahrscheinlich was Schönes. Das hört sich gut an dann. Das ist einfach was Angenehmes. Man sucht Leute, die einem nach dem Mund schwätzen. Das ist so schön, so angenehm. Dinge, die man sowieso schon weiß. Der sagt genau das Gleiche, was ich denke. Und dann fühlt man sich so bestätigt da drin. Das ist so schön. Gott liebt dich. Er nimmt dich an. Ja, alles ist gut. Du musst, ist alles egal. Gott liebt dich. Gott hat dich lieb. Ja, es schmeichelt uns. Gott hat uns auch wirklich lieb. Aber da ist nur eine Klammer dahinter. Und Vers 4, und sie werden sich von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ich glaube, dass es heute stattfindet. Auf jeden Fall. Legenden, Mythologie. Schaut euch mal an, womit unsere Kinder spielen. Ich weiß nicht, wer kennt sich ein bisschen in der Gaming-Szene aus? Ich hatte einen Kollegen an der Bibelschule, der war computersüchtig. Der hat gezockt wie verrückt. Eieiei, Mythologie lässt grüßen. Und wir Erwachsenen, bleiben wir bei der Schrift allein und distanzieren uns von esoterischen Dingen, esoterischer Literatur, was so schön verpackt ist, christlich anmutend. Was zum Beispiel mit der Hütte? Haben bestimmt viele gelesen oder den Film gesehen. Das taugt nichts, wenn man das mal wirklich überprüft. Das ist eigentlich Esoterik. Und es geht nicht so sehr um Sündenerkenntnis dort, um das, worum es wirklich geht. Distanzieren wir uns von Praktiken, die christlich daherkommen, aber im Grunde aus der Mystik oder aus der Esoterik stammen. Auch wir Christen werden, auch wir Baptisten in Emding, werden langsam oder schleichend irgendwann, wenn nicht heute schon, dann irgendwann unterwandert und darauf vorbereitet, dass der Antichrist kommt und dass man eine Einheitsreligion ist, wo wir irgendwo dann alle so mitschwimmen. Da gibt's immer nur so einen Überrest von Leuten, die irgendwie, ja, sagen, nein, aber doch, das, wir müssen doch hier dran festhalten. Ja, dann weiter heißt es im Text, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Das ist auch so ein Punkt. Lass dich nicht durch fantastische Dinge Wunder, Zeichen, Spekulationen, Relativierungen, Scham, vermeintliche Salbung, Abbringen vom Wort Gottes. Pass auf dort, wo nicht vor allem die Bibel im Zentrum steht, das Wort Gottes, sondern von mir aus auch exzentrischer Lobpreis. Nichts gegen Lobpreis, aber es ist auch eine Gefahr darin, dass man nur noch das und keine Predigt mehr, kein Wort Gottes mehr. Visionen und Erleben. Ich sag nicht, dass das falsch ist, aber manche Leute sind süchtig danach. Das ist nicht richtig. Da ist keine Nüchternheit mehr da. Sei nüchtern, auch wenn alles von guten Bibelstellen eingerahmt ist. Manchmal dienen die nur zum Einlullen eventuell. Dabei möchte ich wirklich nicht alles über einen Kamm scheren, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, da gibt's wirklich sehr viel Schmuh auf dem Gebiet. Das ist leider so. Sei nüchtern, bleibe wach und aufmerksam. Das wird hier für die letzten Tage geraten. Und tue das Werk eines Evangelisten. Lehre das Wort Gottes, denn das verändert die Menschen. Lehre das Wort Gottes. Und dann zum Schluss sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das Leben als Christ ist kein Spaziergang, das ist ein Kampf. Und Paulus hat es hinter sich gebracht. Ein Wettlauf. Er hat den Glauben bewahrt, sagt er. Und Paulus bekommt jetzt schon seinen Lohn dafür. Beim Vater. Wir sind noch gefordert, diesen Kampf auch irgendwo zu bestehen. Und das ist anstrengend. Aber was hatte ich gelesen, Jeremia? Er ist mit uns. Er macht uns zu einer eisernen Säule. Dürfen uns lenken lassen von dem Navi der Heiligen Schrift. Doch die will aufmerksam und kindlich gelesen werden. Lass uns das Wort Gottes wirklich benutzen als Navi, zu seiner Ehre. Wir stehen in der Gefahr, und jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen, dass wir erleben, sehen, spüren wollen. Wir möchten anerkannt sein, auch als Christen in dieser Welt. Wir wollen mitschwimmen in diesem großen, fetten Pool. Wir wollen nicht unbedeutsam sein. Aber das Bibelnavi weist einen schmalen Weg, einen steinigen, aber einen mit einer Belohnung. Einen, der ans Ziel führt. Einen, auf dem wir geführt werden, wenn wir unsere Hand in diese liebende Hand Gottes legen. Jetzt noch dieses Beispiel, wo Petrus versinkt im Wasser. Er schreit. Und was macht Petrus? Nimmt die Hand ganz hoch und macht seinen Arm noch länger, damit er an Gottes Hand kommt? Nein, er ruft und sofort ist die Hand Jesu da. Jesu streckt seine Hand nach ihm aus. Und das dürfen wir auch erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wie kann das alles funktionieren, indem wir unserem Vater im Himmel voll vertrauen, ihm glauben, an ihn glauben, dass er weiß, was gut und richtig ist? Wenn wir so an sein Wort herangehen, werden wir so reich beschenkt. Auf jeden Fall. Wir lesen im Hebräer 11, Vers 3, denn durch Glauben verstehen wir erst. Also wir müssen mit Glauben hier dran gehen an dieses Wort. Dann verstehen wir. Erst im Vertrauen, im Glauben. Und dann steht auch, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Wir aber haben den Sinn des Christus. 1. Korinther 2 heißt es. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das meines Erachtens ein bisschen besser. Da steht, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Das ist keine Geheimbotschaft oder so, die wir erstmal enträtseln müssen. Seine Gedanken sind uns eigentlich nicht verborgen, wenn wir sie einfach mal so annehmen. Und darum soll es gehen, dass wir darum ringen, die Gedanken Jesu, seinen uns durch sein Wort geoffenbarten Willen ins Zentrum zu stellen und nicht unseren eigenen oder den des Zeitgeistes. Denn das zeichnet letztendlich Jesu Nachfolger aus, seine Jünger. Amen.